Du fühlst dich häufig müde und schlapp, deine Laune ist auch nicht immer die beste oder vielleicht bist du auch öfter mal krank? Dann könnte es vielleicht daran liegen, dass dein Eisenstatus nicht ganz optimal ist. Genau über dieses Element werden wir in dieser Folge ausführlich sprechen. Du wirst herausfinden, ob du vielleicht auch von einem Eisenmangel betroffen sein könntest, wie sich dieser bemerkbar macht, warum Eisen überhaupt so wichtig ist und mit welchen Markern du tatsächlich herausfinden kannst, wie es um deinen Eisenstatus bestimmt ist. Denn Eisen ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Zu wenig ist nicht gut, zu viel aber auch nicht. Bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Lisa Königs. Ich bin Ernährungsberaterin und Fitnesscoach. In diesem Podcast erfährst du, wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Futter fürs Gehirn. Wie im Intro ja schon gesagt, geht es heute explizit um das Thema Eisen. Und wie bin ich darauf gekommen? Lass mich damit direkt einmal starten. Und zwar hatte ich mich vor nicht allzu langer Zeit für eine Fortbildung angemeldet von einem Fachverband, das betitelt war mit dem Thema Brennpunkt Eisen, Einfluss von Eisen auf Gehirn und Depression. Und da war mein Interesse direkt geweckt und dachte, oh, das ist ja spannend, Eisen in Bezug auf Gehirn. Was gibt's denn da so Neues oder wie sind denn da die Verbindungen und habe mich da entsprechend dann einmal weitergebildet. Viele der Informationen gebe ich heute da auch an dich weiter. Und ein zweiter Punkt war noch tatsächlich, dass ich Ende letzten Jahres auch mal zu einer Routine-Blutuntersuchung gegangen bin und da nochmal explizit habe meinen Eisenwert bestimmen lassen, beziehungsweise nicht den Eisenwert, sondern andere Parameter, kommen wir später noch drauf zu. Und mein Arzt hatte gesagt, oder die Sprechstunde und Hilfe hatte gesagt, nee, alles okay. Und ich guckte mir die Werte selber so an und sah halt einen Eisenmangel, den ich jetzt entsprechend gerade behebe bzw. Eisen substituiere. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Mangel in meinem Leben tatsächlich habe. Ich esse ja auch kein Fleisch, also gehöre auch da eher zu einer Risikogruppe als Vegetarier. Und als Frau grundsätzlich im gebärfähigen Alter mit unterschiedlichen Gründen. Und ja, möchte dich einfach davor bewahren, dass du vielleicht auch unter einem Eisenmangel leidest, den du gar nicht erkennst, einfach weil das auch nicht gemessen wird oder weil man wirklich ein bisschen mehr dabei berücksichtigen darf, als nur vielleicht irgendwie Eisen zu messen oder gar den HB-Wert. Kommen wir aber auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. So, lass uns erstmal einsteigen, wenn du vielleicht von Eisen noch gar nicht so viel gehört hast, warum das überhaupt für deinen Körper und für dein Gehirn unerlässlich ist. Was ist das eigentlich für ein Element? Also zum einen ist es essentiell, das heißt, du musst es mit der Nahrung zu dir nehmen. Und was du bestimmt schon mal gehört hast oder vielleicht ist, dass es für die Bildung von Hämoglobin wichtig ist. Ja? Also Hämoglobin ist ein Protein in deinen roten Blutkörperchen. Und das ist dafür verantwortlich, dass tatsächlich Sauerstoff transportiert werden kann. Das heißt, wenn du nicht ausreichend Eisen zur Verfügung hast, hast du auch eine schlechtere Sauerstoffversorgung mit all seinen Nebenwirkungen oder Nachteilen. Eisen ist aber noch auch wichtig für deinen Energiestoffwechsel. Das heißt, es ist wichtig an speziellen Enzymen, die in deinen Mitochondrien, das sind deine Energiewerke in den Zellen, daran beteiligt sind, dass diese gut arbeiten können. Und es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von Schilddrüsenhormonen. Also auch da, wenn du schon vielleicht weißt sogar, meine Schilddrüse arbeitet nicht ganz so gut, dann darfst du auf jeden Fall auch Eisen auf dem Schirm haben, ob das ein Grund sein kann, warum du vielleicht nicht ausreichend Schilddrüsenhormone bildest. Es ist wichtig für die DNA-Synthese, für also Zellteilung und Zellwachstum. Und da hatte ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit eine interessante Studie gesehen, wo es um Eisensupplementierung bei Kindern ging, um das Längenwachstum bei Kindern zu fördern. Und dann kam am Ende des Tages heraus, dass wenn die Eisen bekommen haben, tatsächlich auch größer geworden sind, beziehungsweise nicht kleinwüchsig geblieben sind. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ist auch wichtig für die Gehirnentwicklung, insbesondere in den frühen Lebensjahren ist Eisen auch wirklich entscheidend. Und man darf gar nicht meinen, wie viele Kinder vielleicht auch nicht ganz ausreichend mit Eisen versorgt sind, je nachdem, wie sie sich so ernähren. Ja, kommen wir auch nochmal drauf, was da so die Herausforderungen sind. Und es ist im Gehirn einfach wichtig für die Differenzierung und das Wachstum von Gehirnzellen. Also super, super wichtig. Dementsprechend fördert das auch die geistige oder kognitive Entwicklung. Und das nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, weil du musst dir vorstellen, deine Nervenzelle, die ist ja etwa so lang, die hat einen Kopf und einen Schwanz und dieser Schwanz ist in ein Isoliermaterial eingehüllt, ja, das ist Myelin. Und damit dieses Myelin gebildet werden kann, dafür ist tatsächlich auch Eisen notwendig. Und je besser das Isoliermaterial, desto schneller, zack, können Informationen von A nach B tatsächlich in deinem Gehirn transportiert werden und desto besser kannst du halt einfach tatsächlich denken. Bleiben wir beim Gehirn und dann dabei Neurotransmittern, also bei den Botenstoffen, wie eine Zelle mit der anderen in deinem Kopf kommuniziert. Und da gibt es wichtige Neurotransmitter wie Noradrenalin, Dopamin und Serotonin. Und alle diese Neurotransmitter brauchen Eisen, um von ihren Vorstufen, von zum Beispiel von Tyrosin oder Tryptophan, in entsprechend Dopamin, Adrenalin, Serotonin umgewandelt werden zu sein. Und weil diese Neurotransmitter auch bei den Depressionen mit einer Rolle spielen, ja, dass diese im Ungleichgewicht sind und damit unter anderem Depression verursacht werden kann oder mitverantwortlich ist, was auch in diesem Vortrag dann gesagt wurde, explizit nochmal erwähnt wurde, ist halt auch Eisen gerade dort wichtig. Also es gibt einen ganz, ganz starken Bezug tatsächlich auch zu Eisenmangel und Depressionen nach Geburt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es postnatal oder, ja, ich glaube postnatale Depression, so heißt das, ja, dass man, dass tatsächlich Frauen davon betroffen sind, weil sie vielleicht nicht ausreichend versorgt sind oder weil das ganze Eisen an den Fötus ging und weil sie natürlich über die Geburt auch Eisen verloren haben, Blut verloren haben und damit auch Eisen und einfach keine guten Speicher. Dann ist es auch wichtig für das Immunsystem. Ich habe ganz am Anfang ja gesagt, dass es auch für oder eine erhöhte Infektanfälligkeit auch damit einhergehen kann, dass du vielleicht nicht ausreichend mit Eisen versorgt bist. Und es gibt noch ein interessantes Gas, Stickstoffmonoxid. Das ist ja hat Signalwirkung ganz oft in den Zellen oder sorgt auch dafür, dass unsere Zellen, sag ich mal, elastisch bleiben oder geweitet werden, besser gesagt, also dass du besser durchblutet wirst, dafür ist auch wieder Eisen notwendig. Ich bin mir sicher, es gibt noch viele weitere Faktoren, wo Eisen ein Kofaktor ist, ja, oder notwendig. Das waren jetzt erstmal so die, die ich auf Anhieb am spannendsten oder am relevantesten finde. So, was kann jetzt passieren, wenn du nicht ausreichend mit Eisen versorgt bist? Ich will immer Eiweiß sagen, aber dazu machen wir vielleicht mal eine separate Folge. Die Mängel ergeben sich einfach aus den Funktionen, die Eisen in deinem Stoffwechsel hat. Eine gängige ist tatsächlich, dass du Anämie hast, also dass deine roten Blutkörperchen in ihrer Anzahl oder in ihrer Funktion reduziert sind. Das heißt, es sind dann Symptome wie Müdigkeit, Blässe und allgemeine Schwäche, weil dir dieser rote Blutfarbstoff fehlt und weil entsprechend kein oder nicht ausreichend Sauerstoff transportiert werden kann. Essentiell, ja, führt mich auch direkt zum nächsten mit dieser Müdigkeit oder auch reduzierten kognitiven Funktionen, also Konzentrationsschwäche und so weiter, auch ein Grund, weil dein Gehirn da nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und auch nicht ausreichend Eisen dort ist, um diese Neurotransmitter zu bilden, die ja auch für Stimmung, Motivation und Aufmerksamkeit und so weiter verantwortlich sind. Reduzierte Infektanfälligkeit habe ich schon auch gesagt, beziehungsweise diese eingeschränkte Signalübertragung zwischen den Nervenzellen, ne, wenn nicht genug Isoliermaterial einfach da ist, oder auch andere neurologische Auffälligkeiten oder mentale Entwicklungsstörungen. Restless Leg Syndrom ist zum Beispiel auch mit Eisen assoziiert. Ja, vielleicht hat das ein oder andere schon mal gehört, dass praktisch die Beine so unruhig sind oder auch so kribbeln und sich komisch anfühlen. Das ist eine neurologische Auffälligkeit. Wie ist jetzt tatsächlich der Bedarf? Also wie viel brauchen wir eigentlich? Das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen Mann und Frau und ob wir eine Monatsblutung haben oder nicht, weil wir natürlich darüber monatlich oder Frauen immer auch Blut verlieren und damit auch entsprechend Eisen. Also Frauen im gebärfähigen Alter haben 15 Milligramm pro Tag, Männer und nicht mehr menstruierende Frauen haben 10 Milligramm pro Tag. Auf Kinder möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, da gibt es noch ein paar andere Zahlen. Selbstverständlich sind ja auch kleiner. So, was sind jetzt aber Risikogruppen? Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, also ich zähle auf jeden Fall dazu, dass ich Vegetarier bin. Veganer natürlich noch ein bisschen mehr, weil die auch noch andere eisenhaltige Lebensmittel aus ihrem Speiseplan streichen. Kinder und Jugendliche aber auch. Man muss ehrlicherweise sagen, dass die allgemeine Lebensmittelversorgung schwierig ist. Ja, die essen nicht alles. Über Kita-Verpflegung, Schulverpflegung möchte ich jetzt gar nicht erst sprechen. Senioren zählen aber auch dazu, ja, weil die auch noch eine verminderte Aufnahme auch haben, je nachdem wie der Magen-Darm-Trakt einfach zusammengesetzt ist oder wie viel Magensäure gebildet wird, spielt auch eine Rolle. Und auch, weil sie grundsätzlich auch weniger essen. Dann auch hier Frauen natürlich grundsätzlich wieder wegen dem Verlust. Schwangere und Stillende, die haben einen höheren Bedarf, einfach weil sie ja noch an ihren Fötus oder an das kleine Baby auch etwas abgeben. Oder auch Sportlerinnen, ja, also da auch. Die sind dort mit dabei. Und ganz, ganz wichtig noch auch Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen. Also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, vielleicht auch Reizdarm, Divertikel und so weiter. Die können einfach auch Eisen nicht gut über ihre nicht funktionsfähige Darmschleimhaut aufnehmen. Und wenn du dich dazu zählst, dass du eine der genannten Erkrankungen hast oder auch glaubst, dass dein Darm nicht gut intakt ist, weil du mit Verdauungsbeschwerden zu kämpfen hast, dann kann ich dir jetzt schon mal so ein bisschen im Vorfeld meinen kommenden Kurs Bauchgefühl ans Herz legen. Es wird ein Online-Kurs sein, der sich explizit um die Darmgesundheit kümmert und wie du die tatsächlich ganzheitlich optimieren kannst. Nicht nur durch Ernährung, das wird ein kleiner Teil sein, sondern eher auch durch die Triggerung oder das Ansprechen deines Nervensystems, was ganz, ganz oft unterschätzt wird, welche Erfolge oder welchen Einfluss das Nervensystem auf unseren Darm, auf unsere Darmgesundheit, auf unsere Verdauung hat. Den Link und für die Warteliste, kannst du dich kostenfrei und unverbindlich eintragen, schicke ich dir hier einmal unter das Video bzw. unter dem Podcast. Ja, und dann kriegst du den Startschuss dann entsprechend mit, wenn ich dann soweit bin. Auch in dem Seminar eine ganz, ganz spannende Zahl. Du kannst gerne mal Stopp machen und mal kurz raten, was du glaubst, wie viele Frauen waren es jetzt, die Referenzwerte, also die 10 bis 15 Gramm, für Eisen nicht erreichen in Deutschland jetzt. Na? Bin gespannt, was du geschätzt hast, aber es sind tatsächlich 75%. Also 3/4 der Frauen erreichen nicht die notwendige Eisenmenge pro Tag. Das war eine nationale Verzehrsstudie, die letzten Zahlen da. Und das sind 3/4. Und das ist mega krass. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Prävalenz von Eisenmangel ist, wobei man ja auch gucken muss zwischen, ich habe einen wirklich klinischen Mangel und ich bin einfach suboptimal versorgt. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja? Aber ich glaube, das sind sehr, sehr viele. Und das sind einfach ganz viele unentdeckt, weil die Diagnostik nicht immer ganz so aussagekräftig ist, die standardmäßig gemacht wird. Aber dafür bist du dann gleich up to date, wenn du hier noch weiter dran bleibst und dir dann auch die richtigen Parameter an die Hand bekommst, die du einmal messen lassen darfst. So, wie können wir jetzt Eisen aufnehmen? Selbstverständlich über die Nahrung einfach, ja? Eisen liegt dann unterschiedlicher Form vor. Es gibt Hämeisen und es gibt Nicht-Hämeisen. Und es gibt sogar noch ein Ferritineisen. Das ist relativ neu, beziehungsweise ein bisschen unbekannter, das zu einer dritten Gruppe zählt. So, was ist jetzt Hämeisen? Das ist tatsächlich das, was du in Fleisch oder tierischen Produkten findest. Lamm, Rind, Leber, Blutwurst war auch noch natürlich ganz weit oben. Ich meine, klar, Blutwurst und so weiter. Aber auch Eigelb zum Beispiel hat entsprechend Eisen in sich und die Aufnahme ist aber so 20-30% tatsächlich nur, also nicht so super viel, ja. Und es gibt nicht Hämeisen, das ist pflanzliches Eisen, das ist unlöslich, das muss erstmal von Fe3-Fach plus und Fe2-Fach plus reduziert werden, um dann aufgenommen zu werden, ja. Ich spare mir jetzt die weiteren Schritte. Das findest du in Nüssen wie zum Beispiel Pistazien oder Pinienkernen, in Sesam oder Leinsamen, also so Ölsaaten, Quinoa, Weizenkleie, Mandeln. Ja? Dafür ist aber wichtig, dass du auch eine gute Magensäure hast, um dieses Eisen 3-fach plus in Eisen 2-fach plus zu reduzieren. Und wie gesagt, es gibt dieses Ferritin, das zählt nicht zu dem Hämeisen und auch nicht zu dem Dreifacheisen, sondern das ist so eine Art Mischung, ja, Und die Aufnahme davon ist tatsächlich auch so um die 20%. Das wird über so einen sogenannten Ferritinport über Endozytose aufgenommen. Ja, muss er dir vorstellen, das ist dann wie so eine große Kapsel, wird eingekapselt und geht dann in die Zelle rein. Und die Aufnahme ist mit 20% tatsächlich ungefähr so gut wie in Fleisch. Es ist aber nicht Fleisch, sondern dieses Ferritin, was relativ schwer wohl zu bestimmen ist, kommt zum Beispiel in Hülsenfrüchten vor. Also Hülsenfrüchte sind tatsächlich eine Versorgungsmöglichkeit, die man auf dem Schirm haben darf. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass man tatsächlich eine Portion pro Tag essen sollte. Ja? Also Bohnen, Linsen, Kichererbsen, sowas. Ja? Grüne Erbsen nicht zwangsläufig, die haben zu wenig. Aber Bohnen, Linsen, Kichererbsen zählen zu den Hülsenfrüchten. Eine Portion pro Tag, okay? Ja, um damit ein bisschen zu punkten. Für Vegetarier oder für Veganer ganz interessant. Und bei mir auch ganz spannend. Ich hatte die Vorlesung fertig gehört. Ich wusste, okay, ich habe Eisenmangel, supplementiere ja gerade. Habe mir direkt erstmal weiße Bohnen eingeweicht für die nächsten Tage, um eine Portion Hülsenfrüchte zu bekommen. Aber jeden Tag das zu essen, schaffe ich nicht. Weiß ich nicht, wie das bei dir ist. So, was ist aber noch das Problem auch bei diesen Pflanzen, beziehungsweise warum haben die nur 5-10% Aufnahme? Ja, also wirklich wenig, weil die Pflanzen einfach auch mit vielen Antinährstoffen einhergehen. Ja, du hast eine verminderte Resorption. Das sind zum Beispiel Phosphate in Vollkornprodukten, Phytate in Kleie. Also Weizenkleie, ja, habe ich oben genannt, ist es reich, aber hat halt auch wieder Phytate drin. Hülsenfrüchte per se auch, wobei Ferritin davon wohl nicht betroffen ist, ja? Oder Ölsaaten haben auch Phytate. Dann Ballaststoffe sorgen für eine verminderte Resorption. Kaffee und Tee, also Chlorogensäure insbesondere bei Kaffee, bindet Eisen oder die Tannine in schwarzen oder grünen Tee. Dann haben wir Oxalate in Schokolade, in Spinat und Rhabarber. Auch Spinat ist ja nicht ganz so eisenreich, wie man ganz früher bei Popeye dachte, aber hat doch nennenswerte Mengen, hat aber halt auch Oxalat drin, ja. Und auch andere Punkte, wie zum Beispiel Calcium, Magnesium oder Zink, die bilden Komplexe, also sowas in der Milch. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig, ja. Und wenn du dann nicht wirklich also rotes Fleisch isst oder Fleisch, ja, rotes Fleisch, oder sehr, sehr gute Kombinationen wählst oder eisenreiche Lebensmittel. Und da muss man sich wirklich mal fragen, okay, was esse ich denn? Ich esse vielleicht irgendwie Gurke und Tomate, Apfel und Banane oder irgendwie sowas. Ist halt nichts drin, ja, bei den pflanzlichen Lebensmitteln so. Und wenn man dann noch kein Fleisch isst, dann wird es halt wirklich schon relativ schnell schwierig. Was kannst du jetzt machen? Du kannst tatsächlich keimen oder fermentieren, also Sesam oder Leinsamen keimen lassen, fermentieren. Das baut die Phytate, also diese Antinährstoffe tatsächlich ab und du kannst es mit Vitamin C kombinieren. Sage ich aber auch später nochmal was bei den Ergänzungen. Ja, das heißt, dass du die Hülsenfrüchte mit Paprika isst oder mit Kiwi oder irgendwie sowas, also mit Vitamin C reichen Lebensmitteln nochmal extra. Zitrone dran, Limette, sowas, um die Aufnahme zu verbessern, weil das dabei hilft, ja, das Eisen zu reduzieren. Es gibt noch die ein oder andere Medikamente, L-Thyroxin zum Beispiel, das haben vielleicht einige, die davon betroffen sind, die erhöhen den Eisenbedarf, oder auch Osteoporosemittel, ja, dass man es einfach mal gehört hat. So, jetzt kommen wir mal zur tatsächlichen Messung. Also wie messe ich denn jetzt meinen Eisenstatus richtig? Und da gibt es verschiedene Parameter. Was manchmal der Arzt macht oder was in so einem großen Blutbild dabei ist, ist halt Eisenstatus, Serumeisen. Das misst die Menge an Eisen im Blut, das sagt aber überhaupt gar nichts aus und ist total unaussagekräftig, weil es einfach ganz, ganz viele intra- und individuelle Schwankungen gibt und am Ende des Tages ist es einfach nur notwendig, ist manchmal, um eine Berechnungsgrundlage für andere Parameter zu haben. Was viel wichtiger ist oder was du unbedingt messen lassen solltest, wäre das Ferritin. Ja, das sagt nämlich etwas über deinen Eisenspeicher aus. Und das ist ein relativ früher Indikator, ob du gegebenenfalls zu viel Eisen hast, wenn der Wert zu hoch ist, oder ob du zu wenig Eisen hast. Ja, normal sind Werte zwischen 9 und 140 Mikrogramm pro Liter. Ja, bei Männern sind es irgendwie zwischen 18 und 360. Das kommt aber auch immer aufs Labor drauf an. Ja, also jetzt wirklich eher auf die Referenzwerte so ein bisschen bei dem Labor gucken, wo die angesiedelt sind und darüber hinaus eine Einschätzung zu treffen. So, jetzt kann man aber wirklich nicht sagen, ich habe einen Wert von 9 oder 10 als Frau Ferritin und dann ist das nicht fett angemagert oder ist kein Strich und dann sagt der Arzt oder die Arzt Verkäuferin, ist alles okay. Ja? Sondern du bist einfach komplett grottenschlecht und ganz, ganz viele Probleme ergeben sich tatsächlich schon, wenn Frauen zum Beispiel unter 70 Mikrogramm pro Liter sind. Ja? Also dazwischen, ich bin noch in irgendeinem Referenzbereich und ich bin wirklich gut versorgt, weltweiter Unterschied. Ja? Das darf man wissen. Also guck, wenn du Ferritin messen lässt, dass du bestenfalls über 70 bist oder irgendwo vielleicht sogar um die 100. So, was darf man aber auch nochmal kurz wissen? Bei Infekten, akut oder chronisch, ja, chronische Erkrankung, auch zum Beispiel chronische Darmerkrankung, ja, ist dieses Ferritin nicht geeignet. Ja, das heißt, du musst immer ein CRP, also C-reaktives Protein, mitbestimmen lassen. Das sagt etwas aus darüber, wie entzündet dein Körper ist, um die Eisenwerte richtig identifizieren oder richtig interpretieren zu können, ja, weil Entzündung die Eisenwerte, den Ferritinwert einfach beeinflussen, insbesondere das Serumferritin, das als akute Phaseprotein bei Entzündungen entsprechend ansteigen kann, ja, also kommt immer auf die Interpretation drauf an. Was gibt es noch? Es gibt auch den HB-Wert, ja, also den Hämoglobinwert in Gramm pro Deziliter, bei Frauen ist es irgendwie so zwischen 11,5 und 16. Wobei auch schon da gesagt wird teilweise, dass man unter 12 auch schon unter einer Anämie leidet, also nicht ausreichend oder nicht funktionale HB-Werte hat. Das ist aber ein später Marker, also dann ist das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen und Ferritin solltest du auf jeden Fall früher mit dabei haben und das messen lassen. Und es gibt auch noch die sogenannte Transferinsättigung, ja, die misst, wie viel Eisen an das Transportprotein Transferin gebunden sind. Und das ist zum Beispiel interessant, um zu schauen, ob ich zu viel Eisen habe. Also eine sehr, sehr hohe Sättigung zeigt eine Eisenüberladung an. Normale Werte sind so zwischen 60% und 45%. Also wie ist das jetzt? Bei einem relativ jungen Eisenmangel kann man vielleicht noch nicht sagen, aber Unterversorgung sinken erstmal die Ferritinwerte. Hämoglobin und Transferinsättigung sind noch okay. Und wenn du wirklich leer bist, dann hast du nicht nur sinkende Ferritinwerte und die Transferinwerte steigen, sondern du hast auch noch einen sinkenden Hämoglobinwert. Ja, aber dann ist es wirklich schon relativ weit weg. Das darfst du einmal da wissen und musst das entsprechend auch höchstwahrscheinlich aktiv bei deinem Arzt kommunizieren, was du entsprechend haben möchtest, ja. Und ich sage es ganz, als mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt, lass dir deine Werte mitgeben, schau sie dir selber an. Und nur weil du innerhalb eines Referenzwertes bist, heißt es nicht zwangsläufig, dass du nicht vielleicht Symptome hast oder dass der Wert, den du hast, unbedingt für dich passt. Das sind auch zwei unterschiedliche Schuhe. So. Jetzt nehmen wir vielleicht mal an, dass du nicht ausreichend versorgt bist, so wie ich damals. Ja, welche Ergänzungen sind jetzt sinnvoll oder was kannst du tun? Bei einem Eisenmangel rein über alimentäre Zufuhr, also über Essen, den Eisenmangel zu beheben, ist nicht praktikabel, ist eigentlich nicht möglich. Ja, das habe ich sogar von Fachgesellschaften in der Tat nochmal nachgelesen. Also die Eisengehalte sind zu niedrig und die Aufnahme hier von deinen 5-30% ist einfach verschwinden gering. Das heißt, du musst ergänzen. So, jetzt hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt mit Eisen angereicherte Säfte, sogar ganz normal auch verfügbar. Ja, ich will jetzt hier keine Marken nennen, aber die sind so rot-blau zum Beispiel. Oder du guckst halt, dass vorne auf dem Etikett steht mit Eisen. Da sind dann manchmal so, ich glaube, so 3,5-5 Gramm pro 100 Milliliter drin. Was ist da ganz positiv? Die Säfte gehen halt schon meistens mit Vitamin C und einem hohen Anteil an Polyphenolen, weil da sind ja auch zum Beispiel Trauben und sowas drin, einher. Und das ist positiv, weil es eine sogenannte Fentenreaktion unterdrückt. Ja, das sage ich gleich nochmal später, was das genau ist. Wie wäre das jetzt aber am besten, dass du davon bestmöglich profitierst? Trinkst halt zum Frühstück 100 Milliliter, trinkst zum Mittagessen nochmal 100 und zum Abendessen nochmal, also über kleine Mengen. Am Tag über kleine Mengen verteilt. Ja. Es gibt aber sonst auch in Form von Kapseln, zum Beispiel Eisengluconat oder Bisglycinat, sind ganz gute Formen. Da ist auch ganz oft Vitamin C mit drin. Darauf solltest du achten auch, dass das Eisen oder das Eisensupplement auch Vitamin C eigentlich dabei hat. Ja. Weil eine gute Vitamin C-Versorgung wirklich ganz wichtig ist, damit dieses Eisen FE3 zu FE2 reduziert werden kann und entsprechend aufgenommen wird. So. Kapseln gibt es in unterschiedlichen Formen, 40 Milligramm, 50 Gramm, manchmal auch 100 Milligramm. Meistens, was man so in der Apotheke findet, ist so weiß-orange. Ja, das habe ich selber auch. Würde ich allerdings ehrlicherweise nicht nochmal kaufen, weil wenn man sich die Zutatenliste anguckt, was da noch für Zusatzstoffe drin sind, ja, eher nicht. Ja, würde ich eher auf eine Alternative gehen oder zum Beispiel ein Eisenspray nehmen. Vielen Dank an Nina, ja, wenn du es hörst, du weißt genau, dass du gemeint bist, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil es sogenannte kolloidale oder auch Nanosprays gibt, wo du Eisen tatsächlich in deinen Mund sprühst und über die Mundschleimhaut das Eisen aufgenommen werden kann. Es gibt über sogenannte M-Zellen, ja. Frag mich bitte nicht weiter, aber falls es jemand wissen möchte, ganz genau, M-Zellen sind das, die da im Mund das wohl aufnehmen. So. Was haben die jetzt für den Vorteil, wenn dein Darm nicht gut auf der Höhe ist, ja, oder du Eisentabletten nicht gut verträgst, zum Beispiel, dass du Bauchweh bekommst, Durchfall, Magenschmerzen, Verstopfung, schwarzen Stuhl und so weiter, was relativ häufig ist, ja, dass diese Kapseln nicht gut vertragen werden, dann ist ein Spray tatsächlich für dich gut geeignet, ja, oder solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren, das über die Mundschleimhaut aufzunehmen. Ich verlinke dir entsprechend das ein oder andere Empfehlung oder was ich da nehme, auch unter dem Video und in den Shownotes. So, oder wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt, kannst du halt auch eine Eiseninfusion bekommen, ja. Da ist es aber auch wirklich schwierig, weil die auch oft mit Nebenwirkungen einhergehen, wie zum Beispiel Schwäche oder mentale Einschränkungen. Das hat was damit zu tun, dass es mit Phosphat oder mit dem Phosphatstoffwechsel diese Eiseninfusion interagiert und dann zu einem Phosphatmangel kommen kann unter Eiseninfusion. So habe ich das nachgelesen, nochmal extra. Ja, also eher tatsächlich vielleicht eisenangereicherte Säfte, ja, könnte spannend sein, oder vielleicht ein Spray. Wobei ich auch, ja, je nachdem, nicht jeder verträgt diese Kapseln oder andere Gluconat oder Bisglycinat schlecht, ja. Kann man immer ein bisschen gucken. Solltest natürlich jetzt nicht mit Kaffeetee oder Milch oder sowas einnehmen, ne? Du erinnerst dich an die Kontraindikatoren, aber an die Punkte, die eine verminderte Aufnahme ausmachen, ja. Also da, du möchtest ja was von der Ergänzung haben. So, jetzt gehen wir aber ein bisschen auf die Kehrseite, weil die Folge heißt ja nicht umsonst Eisen, das zweischneidige Schwert. Weil, wie so vieles, ist Eisen wertvoll, aber Eisen kann auch überdosiert werden. Und zwar passiert dann halt diese Fenton-Haber-Weiß-Reaktion, insbesondere bei diesem zweiwertigen Eisen. Das reagiert dann im Stoffwechsel und bildet freie Radikale, also ein freies OH-Radikal. Und das ist ziemlich ätzend und unschön, denn das verursacht halt einfach Zellschäden, ja. Insbesondere bei ungesättigten Fettsäuren in der Zellmembran. Das heißt, es greift halt deine Zelle entsprechend an und gibt Probleme im Stoffwechsel. Ja, es ist halt wirklich hochreaktiv und es fördert Entzündungen und es fördert auch den Beschleunigungsprozess im Alter. Und insbesondere fördert zu viel Eisen auch Entzündungen im Gehirn. Ja, also nicht cool. Ja. Wie kannst du jetzt, oder wie weißt du das? Ja, einfach indem du es auch messen lässt, indem du deine Eisenwerte messen lässt. Und wenn du dann deutlich über dem Referenzbereich liegst, dann könnte das halt auch auf zu viel Eisen hinweisen und dann entsprechende Schädigungen haben. Wie sind da jetzt die Verhältnisse? Keine Ahnung, aber das ist halt oftmals eine U-Kurve, ja. Zu viel ist schädlich, zu wenig ist auch schädlich. Ich würde jetzt per se aus den Laborwerten, die ich alle bisher gesehen habe und aus was ich mir oder aus dem Ganzen, was ich bisher so an Zahlen gesehen habe, sind die meisten auf einer Unterversorgungsseite, ja, weil die alimentäre Zufuhr nicht ganz so optimal ist, als zu viel. Aber heißt halt nicht, okay, ich supplementiere einfach mal wild irgendwas rum, denn zu viel ist halt auch nicht gut. BfR hat vorgeschlagen, irgendwie 6 Milligramm pro Dosis als Höchstwert in Nahrungsergänzungsmitteln zu haben, ja, dass du einnehmen kannst, ohne dass du einen nachgewiesenen Mangel hast. Oder man sollte dauerhaft wohl nicht über 45 Milligramm pro Tag einnehmen, weil es sonst auch zu entsprechend zu viel kommen kann. Ja. Dementsprechend da ein bisschen schauen und für sich einfach auch immer mal wieder nachmessen lassen. So. Das war alles, was ich vorbereitet habe. Es hat mich wirklich sehr, sehr lange gekostet, diesen Podcast hier nochmal entsprechend aufzubereiten. Aber es hat mir auch Spaß gemacht, weil ich da viel auch nochmal selber reflektiert habe und jetzt für Eisen im Kopf habe. Ich hoffe, es hat dir geholfen, dich selbst da einschätzen zu können, ob die Symptome, die du vielleicht hast, auch mit zu wenig Eisen oder vielleicht auch zu viel einhergehen können und wie du bestmöglich aufgestellt bist, um deine Eisenwerte einmal bei deinem Arzt überprüfen zu lassen und je nachdem, was rauskommt, gegebenenfalls gegenzusteuern und eine Ergänzung zu machen. Wichtig auch da, das möchte ich auch nochmal sagen, eine Ergänzung, lass das dann aber noch nachmessen, ob das, was du ergänzt, passt. Und wenn du nicht deine Ernährungsgewohnheiten oder Darmtätigkeit, also Darmverdauungsfunktion oder was, aufbesserst und dann das Ergänzungsmittel wieder absetzt, dann kommst du ganz natürlich wieder über kurz oder lang in die Unterversorgung rein. Ja, das heißt, du musst wissen, warum hast du einen Eisenmangel und diesen versuchen zu beheben. Alimentär oder über Darmaufbau oder ja, Nährstoffversorgung, dass du da auch langfristig wieder gut aufgestellt bist. Das wird leider nicht standardmäßig immer weiter gemessen. Oh, sie hatten einmal einen Eisenmangel, wir kontrollieren das jetzt einfach mal regelmäßig einmal im Jahr. Das kannst du machen, das würde ich dir auch ans Herz legen, musst du aber wahrscheinlich selber einfordern oder im Zweifelsfalle auch selbst bezahlen. Aber es ist wirklich eine Sache, die sich aus meiner Sicht lohnt. Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei geblieben bist. Ich freue mich über Kommentare, Feedback unter dem Video oder als Bewertung in den Shownotes über die Podcast-App, wo du das gerade hörst, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn es dir geholfen hat. Und sag wie immer, train smart, eat smart und be smart. Ist gut.
Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.